Fußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Spitzenduell, Verfolgerinnenduell, Nordduell, Derbysiegerinnen. Ihr habt es schon gehört, wir hatten viele wichtige Spiele am Start an diesem Wochenende. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Frauenfußball-Podcast. Mein Name ist Nina Potzel und mir gegenüber virtuell zugeschaltet ist Miriam Sinnow.
Einen wunderschönen guten Abend. Du sagst es, so viele schöne, feine Spiele. Ordentlich war es los an diesem 6. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga.
Ja, und gerade eben, wir haben wirklich gerade eben noch den Abpfiff mitbekommen vom letzten Spiel dieses Spieltags, auch super eng, also da ist wirklich ganz, ganz viel los gewesen. Miri, aber als erstes noch die Frage, wie geht's dir nach diesem wilden Wochenende, wie hast du's verarbeitet?
Ich habe soweit gut verarbeitet. Anfangs kann ich noch mal kurz sagen, ging es ja leider nicht so schön los. Eigentlich wollten wir zusammen das Nordduell uns anschauen im Stadion, im Weserstadion. Musste dann wegen privater Gründe, die einfach wichtiger sind als Fußball, dann zu Hause bleiben. Zum Glück alles wieder wunderbar. Das ist erstmal das Wichtigste, glaube ich.
So, absolut so schön zu hören auch.
Danke dir. Nee, und deshalb habe ich dann vom Weiten beobachtet, was ihr da eigentlich angestellt habt. Du und Eschi zum Beispiel auch, Matthias Esch, der da ja für FUMS unter anderem unterwegs war. Immer schön zu sehen, den Herrn, den Kollegen, aber auch dich eben in der Crowd, im Stadion. Eine Stadion-Nina, ist eine glückliche Nina, hat man wieder gesehen. Vor allem eine Nina, die ein Foto mit Ailton absahnt.
Das war völlig wild. Oh mein Gott. Normalerweise bin ich so, wenn ich so berühmte Leute treffe, ich bin nicht so auf Fotos aus. Ich schnack dann lieber so, weil mir das ein bisschen unangenehm ist. Aber bei Ailton habe ich wirklich gedacht so, ja, okay, komm, Foto, der wird wahrscheinlich zugelabert. Also werden wahrscheinlich alle zugelabert wie die Blöden immer. Aber vor allen Dingen, weil das Spiel gerade dann anfing. Und ich so.
Ja, alles richtig gemacht. Ich fand es sogar cool, auch dass er da war übrigens. Mhm. Also hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Aber zurück zu deiner Eingangsfrage. Wochenende gut überstanden. Jetzt auch nachträglich nochmal ein Bild von diesem Spieltag erstmal gemacht, weil ja doch wirklich ein bisschen was los war. Und ich freue mich, wenn wir da jetzt gleich reinstarten.
Das war der Spieltag.
Ich bin gerade verwirrt, weil welcher Spieltag war das jetzt noch? Der 5. oder der 6.?
Nee, der 6. Da steht nun Spieltag Nummer 5. Das ist falsch. 6. Oh, Spieltag 56. Wir sind immer noch hier. Hallo. Ja,
Spieltag Nummer 6 war es also in der Bundesliga der Frauen. Und wir hatten gerade eben ja schon gesagt, echt eine Menge los gewesen. Nordderby, Spitzenduell, Jubiläumsspiel auch noch in Freiburg, Sachen, die sich irgendwie drehen. Miri, womit wollen wir anfangen?
Komm, wir waren gerade schon beim Nordderby, bringen wir das quasi zu Ende. Ich will mal kurz sportlich zusammenfassen, das Ganze geht 2-0 für Werder Bremen aus, also grün-weiß quasi regiert im Norden, das hören sie glaube ich sehr gern. Das war das allererste Nordderby überhaupt in der Bundesliga zwischen Bremen und dem HSV. Der HSV ja nun mal aufgestiegen, dementsprechend richtig, richtig geil, dass das jetzt endlich möglich war im Weserstadion mit 37.000 Zuschauenden. Also besser geht's eigentlich nicht. Aber Nina, sportlich gesehen, wie ist es dir ergangen?
Ja, sportlich gesehen, muss ich ehrlich sagen, war ich ein bisschen underwhelmed. Die Stimmung hat da ganz, ganz viel weggemacht. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, wie das so war. Aber sportlich gesehen, ich habe mir vom HSV viel, viel mehr erwartet. Du sagst es ja immer wieder, ne? Die Aufsteigerinnen, die sind frech, die sind mutig, die haben Bock. Man sieht es immer, immer wieder. Jetzt am Samstag, finde ich, hat man das beim HSV nicht so doll gesehen. Bei Werder allerdings muss man auch sagen, so 2 Elfer entscheiden dann das Spiel. Eigentlich die meisten, mit denen ich danach auch noch gesprochen habe, haben gesagt, ja, wäre irgendwie, also ist so ein bisschen schade irgendwie, dass aus dem Spiel heraus nicht so wahnsinnig, also das nicht funktioniert hat. Aber es war halt wirklich auch so nach diesem ersten Elfer, der ja sehr früh im Spiel war, hatte ich so den Eindruck, dass der HSV dann gesagt hat, ha, gut, denn bringen wir das mal hier über die Bühne. Aber von diesem Mut und diesem Bock aufs Spielen, finde ich, hat man überhaupt nichts mehr gesehen. Da hat es eine sehr, sehr bezeichnende Szene gegeben, wo Werder im Ballbesitz war. Und ich glaube, es war Michelle Ulbricht, die dann den Ball hatte in der Defensive. Quasi alle Bremerinnen waren in der Hamburger Hälfte. Und die Hamburgerinnen haben nichts gemacht. Kein Anlaufen,
zugeschaut.
Kein Verschieben, kein gar nichts. Aber Michelle Ulbricht war dann auch so, ja, was mache ich denn nun? So, also und dann stand einfach so ein paar Sekunden, war einfach Stillstand. Und ich fand, das fasst das Spiel so insgesamt ganz gut zusammen. Gegen Ende kam da nochmal Schwung rein, auch vom HSV. Werder hat die meiste Zeit irgendwie ja schon versucht, aber so richtig zwingend war es auch nicht. Also da könnte man auch noch ein bisschen ja mehr draus machen einfach. Von daher, es war so, hat schon Spaß gemacht, war schon cool. Gerade die Schlussphase war dann wirklich nochmal spannend. Und Mariella El Sherif. Alter Schwede, die Torhüterin bei Werder, das war krass.
Über die haben wir schon öfter gesprochen. Mhm. Nicht nur, weil du Werder ganz okay findest, aber El Sherif, die zeigen eine gute Leistung, ne? Mhm. Trotz ihrer Größe müssen wir wieder ansprechen.
Ja, also ich finde es immer so blöd, es immer wieder mit aufzugreifen, aber bei ihr ist es halt wirklich so krass, weil ich finde, also die Sprungleistung, die sie da hinlegt und wirklich so mit 1,69 eben wirklich ein Ball, der hätte perfekt ins Kreuzeck gepasst und sie fliegt da wirklich und
stark.
Kratzt hier nochmal raus. Das ist schon richtig, richtig beeindruckend. Also Props an der Stelle.
Das macht Laune auf jeden Fall.
Ja.
Und passend natürlich, das haben wir ja nicht ohne Grund geplant, das Interview mit Fritzi Kompkatz wieder so in meinem Hinterkopf, die alles für diesen Derby-Sieg tun wollte und ihn jetzt bekommen hat. Hast du sie irgendwie so ein bisschen an der Seitenlinie beobachten können?
Ehrlich gesagt nicht. Ich verpasse es immer wieder, auf die Trainerinnen und Trainer zu achten. ich habe dann wirklich eher die Fans beobachtet, bin ich ehrlich. Ja. Das ist generell so ein Ding, wenn ich im Stadion bin, ehrlich gesagt kriege ich von dem Spiel dann selber gar nicht so richtig viel mit. Oder von einzelnen Spielerinnen oder Personen jetzt, weil ich dann sehr viel eben auch so die Fans beobachte und so die Bewegung auf dem Feld allgemein von den Teams eben so miteinander und gegeneinander, aber jetzt nicht so einzelne Figuren, da bin ich schon ehrlich. Aber so auf den Fotos und Videos, die man danach gesehen hat, hat sie sehr, 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 sehr glücklich gewirkt, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass Fritzi da auf jeden Fall mit einem riesen Grinsen rausgegangen ist.
Absolut.
Denn das, was sie sich da quasi vorgestellt hat, ist ja wahr geworden. Also selbst wenn es dann zwei Elfer sind, die musst du erstmal rausholen, die musst du verwandeln und dann auch die Null halten, weil selbst wenn der HSV hier und da, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein faules Spiel gemacht hat, hätten sie, also, ne, hat es Möglichkeiten gegeben, auch ein Tor zu erzielen.
Total, und gerade in der Schlussphase, also da hätte wirklich ein Ausgleich, da hätte man sich nicht beschweren müssen drüber, also wirklich selbst ein 0-2 hätte, denke ich, da schon noch aufgeholt werden können. Aber ich würde bei dem Spiel auch also, ne, weil ich ja nur vor Ort war und so eine Stimmung mitbekommen habe und so weiter und wer da mein Herzensverein ist, finde ich den Blick auf dieses Nordderby so spannend. Und Miri, du bist ja auch Fan von einem Verein, der ein großes Derby hat. Wie stehst du so zu diesen Sticheleien bei Derbys und zwischen den Vereinen? Weil, na klar, als Werder-Fan habe ich jetzt nicht die Welt übrig für den HSV. So, aber ich finde, ja, bei so ein paar, also gerade generell so was Hass angeht, was prügelt, also gerade was so dann im Männerfußball eben passiert, finde ich furchtbar, nervt total. Ich bin auch kein Fan von diesen Schmähgesängen gegen andere Vereine, weil ich mir denke, ey, supportet doch halt eure Spielerinnen, eure Spieler. Warum müsst ihr gegen das gegnerische Team schießen? So? Aber ja, bisher war das im Fußball der Frauen ja eher so eine Wohlfühlatmosphäre, was auch nicht alle immer so cool finden. Diesmal habe ich von einigen Leuten gehört, dass sie das ein anderes Gefühl hatten, dass es schon ja, nicht unbedingt Hass erfüllte, aber ein bisschen andere Stimmung einfach war. Wie siehst du das? Was gehört zu einem Derby dazu und wo wird eine Grenze überschritten?
Also nur mal kurz noch passend dazu, weil ich weiß ja, warum du fragst, weil Medina Dejic hat nach Abpfiff nämlich ein Plakat, das sie von Fans in die Hand bekommen hat, auf dem Feld hochgehalten. Und das war, das seht ihr auf jeden Fall auf Instagram überall, der Emoji-Kackhaufen, ich sag's wie es ist, mit dem HSV-Logo drauf. Dieses Plakat hat sie strahlend grinsend hochgehalten oder halt so ein bisschen lächelnd hochgehalten. Und sich jetzt auch im Nachhinein übrigens auf Instagram entschuldigt, weil sie schreibt ganz klar, ich wollte niemanden beleidigen oder provozieren. Da sind einfach die Emotionen mit mir durchgegangen. Tut mir leid an alle, die sich dadurch angegriffen gefühlt haben. Wer mich kennt, weiß, was für ein Mensch ich bin und dass ich niemanden etwas Böses will. So. Sie sagt auch, eine gewisse Rivalität gehört übrigens für sie dazu. Aber genauso wichtig sind dabei Respekt und Professionalität. Also, und das passt für mich eigentlich ganz gut. Und um deine Frage zu beantworten, ich finde, als Spielerin ist sie da leider einen Schritt zu weit gegangen. Also, Wenn jetzt auf einer Pressekonferenz gefragt wird, würdest du zum HSV wechseln? Und sie sagt, nee, nie im Leben, ich bin ja Veteranerin. Ist das was anderes wie, also ne, es gibt so mündliche Sticheleien, die du mal bringen darfst und auf dem Feld wird es noch viel schlimmer sein und es gehört auf jeden Fall dazu. Und es gibt sowas. Und ich finde, auch wenn ich es wirklich nicht wild finde und wir immer noch nur über Fußball reden zum Glück, war es ein Ticken zu viel als Spielerin. Weil ich würde sagen, überlass die Rivalität den Fans.
Ja.
Und natürlich auch da auf eine angenehme Art und Weise, die keinen verletzt, die niemanden irgendwie ne schlimm beleidigt, whatever, oder überhaupt beleidigt. Und da ist halt leider so, inwiefern gehört sich das? Das ist halt immer so die Frage. Du kannst Sticheleien setzen, du kannst auch einfach einen richtig provokanten Torjubel von mir aus machen, ne? Wenn du ein Tor erzielst in einem Derby. Aber muss es ein Kackhaufen sein? Weil das sagt schon ein bisschen was aus. So. Und sie hat sich am Ende, so wie sie es geschrieben hat und dann nochmal erklärt hat, das ist ja perfekt erklärt, weil sie sagt, ich habe mich von den Emotionen mitreißen lassen. Und es hat einfach mega gepasst. Ey, du hast das erste Nordderby überhaupt in der Bundesliga gewonnen. Von daher, lass die Frau jetzt mal in Ruhe, denke ich mir. Aber sie weiß auch, dass es vielleicht ein Tick zu viel war. Das ist meine Meinung.
Ja, ich finde ehrlich gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Bock auf diese Sticheleien und dieses... Es fühlt sich schon wieder so an, als würde schon wieder was aus dem Männerfußball übernommen werden. Diese Erwartungen, dass es heiß hergehen muss. Und wenn jetzt irgendwie halt alle sagen, so ja, das gehört halt zum Derby dazu und so, die Sticheleien. Finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn man eben, wie du sagst, so verbale Sticheleien oder sowas rauslässt.
Aber Nina, du kannst doch nicht immer nur sagen, dass es bei Frauen sowas nicht gibt. Also weil es vielleicht von Männern kommt.
Hast du auch einen Punkt?
Ich glaube schon. Ich glaube, Frauen können genauso geil sticheln und genau diese Rivalität, dieses Feuer, was es auf dem Platz braucht, weil es ist am Ende der gleiche Sport.
Na klar.
Und der löst es aus.
Total. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, so gerade im Fußball und in der Fanszene, weil auf dem Platz so führt die Zweikämpfe so hart und so intensiv. Und von mir aus auch verbale Sticheleien so. Aber so, dass man das so doll raustragen muss mit eben diesem Emoji-Kackhaufen mit dem HSV-Schild drauf und so. Irgendwie für mich fühlt sich das immer so an, als wäre das eine Erwartung, die man an dieses Spiel hat, weil man es halt so und so kennt. Und das finde ich irgendwie nervig. Gleichzeitig finde ich aber auch, das, also, ne, weil du auch gesagt hast, so ihre Entschuldigung erklärt es genau richtig. Ich finde es auch so Quatsch, dass sie sich dann entschuldigen muss dafür.
Ja,
weil so, ja, du hast schon, also du hast recht, und Punkt, wenn du sagst, so sie als Spielerin ist da einen Schritt zu weit gegangen. So dass Professionalität und so weiter wäre dann ja besser, das nicht zu tun. Und gleichzeitig finde ich halt so, wo sind wir denn hingekommen, dass da auch so viel dann halt drüber diskutiert werden muss, dass es nicht halt einfach abgehakt werden kann mit eben, ja, war doof, war eine blöde Aktion, aber komm, machen wir weiter. Aber dass sie sich halt noch äußern muss, und Werder hat ja auch noch das repostet bei Instagram und noch selber mit dazu geschrieben, dass sie auch Hasskommentare abbekommen hat. Und das finde ich halt dann auch so ein Quatsch, dass halt, ja, da jetzt so ein Grund, ich meine, wir reden da jetzt auch drüber, na klar, aber dass da jetzt irgendwie ein großes Ding halt raus wird, wo ich
absolut denke,
boah. Und was ich halt super schade finde, ist, dass auf Instagram jemand geschrieben hat, offensichtlich ein HSV-Fan, dass er so viel Stress und Hass beim Fußball der Frauen noch nie erlebt hat. Und das finde ich dann halt auch voll schade, wenn das dann halt irgendwie Leute abturnt.
So. Absolut, absolut. Aber auch da, nur, ich weiß nicht, ob es ein Gedanke von dir ist, das hat der Frauenfußball auch selbst geschafft, ne? Also das würde ich jetzt meinen. Also bestimmt auch aus Erwartungen und wie Derbys halt sonst so laufen. Klar, das ist ja genau das, was du auch meinst, das verstehe ich. Aber es ist jetzt die eigene Geschichte, die sie geschrieben haben irgendwie, ne? Und dann gehört auch jetzt mal im recht seichten Kontext dieser Kackhaufen dazu. In 20, 30 Jahren, 50 Jahren, sag mal, weißt du, das erste Nordderby in der Frauenbundesliga, da wurde damals so ein Plakat hochgehalten. Heute gibt's keine Plakate mehr, weil wir nur noch alles projizieren. Keine Ahnung.
Ja, aber das finde ich halt auch, es hätte halt auch anders sein können. Es hätte halt auch sein können, dass in 30, 40 Jahren alle sagen, ey, das war so nice und es macht irgendwie Spaß und es geht ohne irgendwie so schlimme Dramen oder was.
Absolut.
Schlimmes Drama ist es ja jetzt auch nicht, aber ja irgendwie finde ich's, ach, und ehrlich gesagt, nervt mich das auch ein bisschen so, weil die Werder-Fans dadurch halt einfach auch nicht gut dastehen. So, weil ich mir halt denke, so als Werder-Fan, so hätte ich mir irgendwie erhofft, dass man irgendwie cooler ist.
Bei mir geht nur gerade irgendwie so ein bisschen der Gedanke hoch und korrigiere mich da gern, weil du bist auf jeden Fall viel, viel öfter am Start live bei Spielen der Frauen-Bundesliga. Aber ist es dann vielleicht einfach auch so, dass die Rivalität und die Stimmung in diesem Stadion, also dass sie von auch Fans des Frauenfußballs geschaffen wird? Also weil ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass du auch transportierst die Meinung, dass es ja ein sehr, sehr, sehr friedlicher Ort ist oder sein sollte. Leider ist immer irgendwelche, leider auch Beispiele gibt, die das nicht bestätigen.
Ja.
Aber würdest du jetzt meinen, dass das jetzt mal ein anderes Gesicht gezeigt hat?
Das ist, ehrlich gesagt, das ist eine Frage, die ich mir auch selber stelle.
Mhm.
Weil ich mir da auch nicht so 100% einig bin, weil ich das schon auch einfach diese Frage interessant finde. Auch dieser Punkt eben, dass es so friedlich ist und so schön ist und so, weil ich das auch verstehen kann, wenn Leute halt sagen, hey, yo, ich will meine irgendwie, meine Passion, meine Leidenschaft da irgendwie rauslassen. Und das ist dann halt nicht immer irgendwie ruhig und lustig, sondern halt auch mal irgendwie laut. Und das finde ich auch total valide. Und ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann die Frage noch gar nicht so richtig beantworten, weil ich immer noch so ein bisschen dabei bin, das irgendwie so zu verarbeiten. Mhm. Weil, ja, es hat sich schon anders angefühlt, aber das kann auch einfach an den 37.000 Leuten liegen. Aber überhaupt so dieses Rumbiefen und so. Aber gute Frage.
Aber du hast schon richtig verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ob sich das einfach auch entwickelt.
Ja, aber da ist dann halt die Frage, ne, immer, warum sich das so entwickelt. Weil, also aus welchen Erwartungen her, weil vielleicht eben auch andere Fans jetzt mehr reinkommen. Und das ist ja immer so diese Waage, die wir haben zwischen, ja, na klar wollen wir, dass der Fußball der Frauen mehr stattfindet, mehr Leute anzieht. Aber mit mehr Leuten, die reinkommen, kommen natürlich auch, oder mit je mehr man eben auch Fans des Männerfußballs vorrangig anspricht, desto mehr kommen eben da auch Traditionen hin. Und das ist immer so dieses Verwaschen von, was kommt woher, was kommt aus einer natürlichen Entwicklung her, was kommt, weil andere Leute das mit reinbringen. So, ich kann das auch gerade ehrlich gesagt heute Abend noch nicht so final sagen.
Ja, absolut. Voll gut. Können wir ja beide so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Ihr bitte übrigens auch. Also mich würde auch mal sehr interessieren, was ihr darüber denkt. Ist, glaube ich, ein großes Fass, was wir gerade aufgemacht haben.
Ja, genau. Aber ich meine,
ich glaube, in der perfekten Vorstellung ist der Fußball der Frauen auf jeden Fall ein Safe Space. Sollte er auf jeden Fall sein. Der aber, wie gesagt, in der idealen Vorstellung einfach auch ein bisschen Spitzeleien, ein bisschen Rivalität auch verdient hat und eben damit auch klarkommt.
Ja.
So viel dazu.
Genau, ich finde, so Sticheleien gehen ja auch so ein bisschen augenzwinkern. Und so, das kennt man ja auch, also das kenne ich auch bei anderen Spielen. So selbst in Leipzig geht das, dass man sich so ein bisschen triezt, auf eine lustige Art und Weise. So. Und irgendwie, vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass ich in einer komischen Mut war oder so, dass ich das dann eben ernster genommen habe, als es ist. Kann auch sein. Also da nehme ich mich überhaupt nicht raus, dass es bei sicherlich einigen als irgendwie funny angehört wird. Aber ein anderes Thema möchte ich auch noch beim HSV nur ganz kurz noch mal mit reinbringen, weil 37.000 Zuschauende waren da und es waren aber wohl nur 1.000 Tickets an Hamburger Fans verkauft. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, also ich habe das auch leider nicht rausfinden können gerade, ob das daran gelegen hat, dass einfach nicht mehr Karten freigegeben worden sind im Gästeblock. Was mich allerdings wundern würde, weil die standen so locker da, ohne dass da irgendwie so viel abgedeckt worden wäre. Das fand ich voll schade. Andererseits waren die dafür, dass es dann halt nur 1.000 waren, trotzdem auch relativ laut teilweise.
Stark, na immerhin. Also hat es sich eher nach einem Hochrisikospiel angefühlt? Also war Polizeipräsenz oder so? Nee,
gar nicht. Also,
dann denke ich mal, waren bestimmt mehr Tickets eigentlich zur Verfügung oder standen mehr zur Verfügung, würde ich jetzt mal meinen.
Aber. Keine Ahnung. Aber das war schon, also ne, bei allem, was wir jetzt gerade gesagt haben mit den Sticheleien und so weiter, so ganz grundsätzlich war das schon eine coole Stimmung und alle hatten Bock und ich, Punkt.
Sehr gut.
Ja.
Ich würde mal sagen, Nee, nee, mach.
Ich komme da bei dem Thema immer so ins Verlabern, weil ich nämlich, also ich habe das aber, glaube ich, gerade eben auch schon hoffentlich gut ausgeführt, dass ich trotzdem auch finde, dass immer diese Betonung auf diesem, es ist alles so toll und so entspannt und so eine friedliche Stimmung und so, immer, immer wieder dieses Betonen nervt mich auch. Und ich weiß, dass ich das jetzt gerade gemacht habe, aber es nervt mich trotzdem. Auch an mir selber, bin ich ehrlich, nehme ich mich selber in die Kritik.
Tja, Leute, so geht man nämlich mit Selbstkritik um. Nein, all gut, Nina. Danke für die ehrlichen Gedanken. Ich glaube, da haben wir jetzt ein bisschen was angeschoben. Mhm. Und kommen wir doch zum nächsten Topspiel. Es wird jetzt mal Zeit, was zumindest auf der Tabelle, in der Tabelle 1 ist. Ich weiß nicht, ob es sich am Ende auch wie 1 angefühlt hat. Wolfsburg verliert gegen die Bayern zu Hause mit 1-3. Das war also Platz 1 gegen Platz 2. Beide waren unter der Woche auch noch in der Champions League gefordert. Da haben die Bayern ordentlich auf die Mütze bekommen, von Barcelona 1-7 in Spanien verloren. Wolfsburg dagegen gewinnt 4-0 gegen PSG. Und die Vorzeichen, also dementsprechend, dass irgendwie, glaube ich, der Großteil dachte, ah, mal sehen, ob Wolfsburg die Bayern nicht ärgern kann. Denkste, Puppe, nix da. Am Ende, wie gesagt, gewinnt der aktuelle Meister recht deutlich gegen Wolfsburg. Die ja übrigens auch im großen Stadion gespielt haben in der
Volkswagen Arena.
Volkswagen Arena, richtig. Aber es waren nur rund 12.000 dort. Wenn du das so hörst, 1-3, deutliche Kiste. Schade, oder?
Ja, total. Vor allen Dingen, weil es zwischendurch, also ich habe ehrlich gesagt, so als wir ins Spiel reingegangen sind, schon gedacht, so hey, Wolfsburg, ehrlich gesagt, so die ersten paar Spieltage, dass sie jetzt halt vor dem Spiel als Tabellenführerin in dieses Spiel reingegangen sind, hat mich überrascht und habe ich fast gedacht, so hey, vielleicht kommt da noch mal eine große Überraschung. Vor allen Dingen, weil halt die Bayern 1-7 verloren hatten und Wolfsburg 4-0 gewonnen haben. Und irgendwie bin ich ehrlich mit dir, mich verwirrt es so total, weil ich weder mit dem einen noch mit dem anderen gerechnet habe, noch damit, dass es am Ende dann eben so deutlich gewesen ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Spiel halt gar nicht wirklich geguckt. Ich habe nur irgendwie so tickermäßig ein bisschen was mitbekommen. Von daher, du hast dir die Highlights angeguckt, ne? Wie kannst du da irgendwie abschätzen, war das verdient, war Wolfsburg nah dran, das irgendwie anders zu gestalten?
Also, nee, ich muss sagen, dass das Wolfsburg überhaupt ein Tor gemacht hat. Das ist ja dann relativ schnell nach Wiederanpfiff in der zweiten Hälfte passiert. Da hat ja Nina Mingel getroffen, aber echt so ein, ja, fast schon Slapstick-Tor, wo gefühlt ganz Wolfsburg versucht, einmal auf den Kasten zu schießen und der Schuss von Minge findet dann endlich auch das Netz. Also so ein bisschen Slapstick war da dabei und die drei Tore von den Bayern, darf man nicht vergessen, ganz zum Ende hin waren die Wölfinnen auch noch nur noch zu 10 unterwegs, aber die haben sich vor allem im Verteidigen einfach wirklich schlecht gezeigt. Also ob jetzt das 1-0 von Clara Bühl, die aus der zweiten, dritten Reihe gefühlt einfach mal abschießt und auch einfach die Lücke wirklich sieht, weil die Wolfsburgerinnen viel zu viel Raum geboten haben. Oder eben auch die Tore danach, die teilweise wirklich einfach schlecht verteidigt worden sind. Also den Mut, den sie sich in der Champions League eigentlich erspielt hatten, haben sie dann leider in diesem Topspiel zu Hause gegen die Bayern nicht zeigen können.
Und das halt auch, ne, im großen Stadion 12.000 Leute, ne, klar weniger als beim Nordderby, aber halt trotzdem 12.000 Leute. Und mit so einer Chance sind es natürlich super bitter.
Zeigt aber wiederum, wie stark die Bayern einfach wieder sind. Und eben von mir aus nicht auf internationalem Niveau, leider. Aber wenn du das Spiel mit Barca eben im Vergleich siehst. Aber in der Liga, die Frage, die hast du auch in unser Skript so quasi geschrieben, sind die Bayern eigentlich aufzuhalten vor der Titelverteidigung?
Ja, das ist eine große Frage. Und ich finde, so wie die Bayern aktuell spielen, und da nimmt man dann halt das Spiel gegen die Zweitplatzierten dann in der Regel als so Messlatte. Ich glaube schon, dass das mit so ein entscheidender Punkt in der Saison gewesen sein wird, wenn wir dann rückblickend drauf schauen. Auf der anderen Seite, ey, passieren immer Dinge. Also ich erinnere mal daran, boah, war das mittlerweile vor 2 Jahren schon, als Nürnberg den Bayern einfach einen Punkt abgeknüpft hat. So, ich glaube, das war der erste Punkt, den sie damals irgendwie geholt hatten. Aber es kann immer passieren. Aber gleichzeitig, finde ich schwierig, mir das vorzustellen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, absolut. Du kannst ja natürlich dann auch noch jetzt sagen, geht's in der Champions League weiter so schlecht, dann hast du nur noch zwei Sachen, auf die du dich konzentrieren musst. Und die sind dann eben im Pokal erstmal gegen einfachere Gegner weiterkommen und dann. Aber gut, so viel dazu. Das Mammut-Treffen zwischen Wolfsburg und Bayern geht relativ deutlich aus und wir sind gespannt, ob die Wölfinnen sich davon erholen und ja, wie der FCB so weitermacht.
Sehr dominant, würde ich mal sagen. Aber was jetzt eben dadurch entsteht, ist, dass Wolfsburg punktgleich ist mit den Drittplatzierten. Und diese Drittplatzierten, das sind die Freiburgerinnen. Und das hätte ich zu Beginn der Saison so auch noch nicht gedacht. Und bei Freiburg, die haben 3-2 gegen Frankfurt gewonnen. Und zwar bei ihrem Jubiläumsspiel. Denn Freiburg hat am Wochenende 50 Jahre Fußball von Frauen in Freiburg gefeiert. Kurzer geschichtlicher Ausflug. Eigentlich könnte man das auch ein bisschen später feiern, weil zwar, ja, 1975 die Spielvereinigung Freiburg-Weihe zum SC Freiburg gewechselt ist, aber von 85 bis 91 sind sie wieder zurückgewechselt. Also da fehlen sozusagen 6 Jahre, müssten das sein.
Mhm.
Ja, aber ich glaube, im Text irgendwie auf der Website oder bei Soccer Donner war das, glaube ich, habe ich gelesen, da haben sie es so formuliert, ja, der Geist des Fußballs der Frauen lebt schon oder der Gedanke lebt schon halt viel länger oder insgesamt dann halt seitdem so. Naja, 50 Jahre jedenfalls wurde da gefeiert und das Jubiläumsspiel eben gegen Frankfurt 3-2 gewonnen. Frankfurt, Miri, damit schon mit der 3. Saisonniederlage. Und wir sind am 6. Spieltag. Und in der Vorsaison haben sie gerade mal insgesamt 4-mal verloren. Das ist richtig krass.
Eieiei. Ja, es überrascht mich auch ein bisschen, weil ich habe ja auch ein bisschen andere Prediction abgegeben, sagen wir es so. Bin ich mal gespannt, ein paar Spieltage stehen noch aus und spätestens so mit Rückrunden und so, da müssen die sich schon mal ein bisschen fangen, um da doch nochmal Richtung 2., 3. Platz irgendwie sich zu positionieren. Aktuell ist da irgendwie so ein bisschen der Wurm drin. Kann ich mir nicht richtig erklären. Selbst wenn er an Yomi trifft, bringt es halt irgendwie nichts. Von daher, Frankfurt hat ein paar Hausaufgaben.
Ja, und in unseren DMs schieben auch schon die Frankfurt-Fans, also nicht Panik, aber Krise, so, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, es ist so erklärbar, also wirklich so relativ leicht zu pinpointen. Ich meine, die haben seit Jahren mittlerweile Dreifachbelastung und diese Dreifachbelastung hat noch mal länger als Wolfsburg und Bayern, weil sie halt immer schon die ersten Quali-Runden in der Champions League mitspielen müssen. Dann eben Kaderveränderungen noch und nöcher, ein relativ kleiner Kader tatsächlich auch. Das ist völlig verständlich, dass das dann eben so aussieht und dass die Spielerinnen angestrengt sind und im Zweifel auch überspielt sind oder nicht wirklich Zeit haben, sich so richtig zu finden. Von daher fände ich es, ehrlich gesagt, ne, du hast gesagt, man darf nicht hinter Hoffenheim landen und so weiter. Aber ich fände es per se in dieser Saison dann auch mal okay, wenn man okay ist mit einem 4., 5. Platz in Frankfurt und sich vielleicht mal ein Jahr erholen kann, dass man eben nicht schon wieder das nächste Jahr mit irgendwie so wahnsinnig viel Vorlauf auch anfangen muss. Aber
da bin ich gespannt, wie die Frankfurter Bosse drüber denken.
Wahrscheinlich anders als ich.
Ne? Also nee, ich hoffe, dass sie ähnlich denken, um das ganz gesund sehen und eben da auch mal ein bisschen Entspannung walten lassen, weil mir würde es Nico Anautis unheimlich leid tun, wenn der da irgendwie drunter leiden müsste, aber wollen wir jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, ja, 3. Niederlage in dieser Saison, aber noch ganz viel möglich und es lohnt sich jetzt mal einen Blick auf die Tabelle zu werfen. Du hast es schon hier und da oder haben wir es schon angesprochen, die Bayern mit 16 Punkten, 3 Punkte mehr als Wolfsburg auf Platz 2. Dann dahinter eben Freiburg, die wirklich überraschen. Erst eine Saisonniederlage in der Liga nach 6 Spielen, wirklich stark, 4 Siege vor allem eingefahren. Dahinter dann Leverkusen auf Platz 4, auf der 5 Hoffenheim, auf der 6 deine Veteranerinnen, 7 Frankfurt, 8 Union, Punkt und Torgleich mit Leipzig, da auf der 10 Köln, 11 Nürnberg, 12 HSV, 13 Jena, 14 SGS Essen. Bevor ich dich gleich frage, muss ich schon direkt damit kommen. Ich habe ja auch Union immer wieder erwähnt, dass ich gespannt bin, wie die sich zeigen, wie frech sie wirklich sind und so weiter und so fort. Sie sind jetzt auf Platz 8. Das ist, glaube ich, kann ich mir vorstellen, für deren Vorstellung mehr als in Ordnung. Allerdings 3 Niederlagen, davon jetzt 2 in den letzten 2 Spieltagen. Und ich bin unheimlich gespannt. Wir haben jetzt, glaube ich, noch einen Spieltag und dann erstmal Länderspielpause. Mhm. Und ich bin gespannt, wie Union aus dieser Pause rauskommt, weil jetzt mit diesen zwei Niederlagen in Folge klarkommen, vor allem die gegen Köln, wo du mit 1-0 in Führung gegangen bist und das Spiel wurde gedreht. Das ist etwas, was mental was mit dir macht. Mhm. Das Spiel gegen Freiburg, was sie so deutlich verloren haben, was ich nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt, weil da auch viele Spielerinnen sind, die sich noch kennen und dies und das. Also so, weiß nicht, irgendwie hätte ich nicht mit der Deutlichkeit gerechnet. Und jetzt bin ich gespannt, was Alim Pöse, was die Orschmanns und so weiter und so fort dort anstellen, um quasi die Frische und alles wieder rauszuholen und wie sich Union davon quasi erholt. Finde ich super spannend, aber ich meine, die können sich wirklich auf die Schulter klopfen. Es ist nur ein Punkt zwar mehr als Nürnberg und der HSV, aber einfach auch zwei Siege. Also es ist schon stark, was die Köpenickerinnen da zeigen, finde ich.
Total, total. Und deswegen, ja, war ich auch, als ich dann gesehen habe, ne, eben auch das 1-2 gegen Köln, war ich auch ein bisschen überrascht, weil ich gerade da halt gedacht hatte, ne, die Kölnerinnen, die ja so lange gebraucht haben, um reinzukommen, wäre für Union ja eigentlich perfekt, da richtig reinzustarten, ihren Mut zu zeigen, ihr genaues Spiel ja auch teilweise, so dieses Temporeiche auch. Mhm. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, weiß nicht, wie du das siehst, aber könnte das vielleicht sein, dass die Unionerinnen eben mit diesem ganzen Elan und dieser Kraft, die so ein Aufstieg einem ja geben kann, reingestartet sind in die Liga, eben dieses so, wir sind die Neulinge. Man erwartet ja auch relativ viel dann doch von Union so, aufgrund dessen, dass die ja eben seit ein paar Jahren schon so ambitioniert sind und dass sie jetzt vielleicht dann in der Realität angekommen sind. Phrase, I know. Aber so erst dieses High, oh mein Gott, wie krass so und wir hauen alles raus. Und jetzt so langsam, okay, aber es ist halt ein Marathon, kein Sprint.
Das könnte vollkommen sein, dass den Netz also jetzt schon so ein bisschen die Puste ausgeht. Ich meine, das ist aber eben jetzt auch Aufgabe des Trainerteams, da eben Frische wieder reinzubringen und vor allem auch neue Ideen vielleicht walten zu lassen, weil du musst ja als Aufsteiger schon schauen, dass dich nicht die Gegner einfach komplett durchschauen nach kurzer Zeit. Und das könnte jetzt irgendwie der Fall sein seit zwei Spieltagen. Aber da bin ich eben deswegen so gespannt, inwiefern sie dann auch mal so eine Länderspielpause für sich nutzen können.
Auf jeden Fall. Andere Frage, wenn wir jetzt gerade schon so über ja, diese ersten Spieltage reden, über die Tabellensituation jetzt. Miri, ab wann findest du, kann man sagen, dass eine Tabelle aussagekräftig ist? Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo wir schon so ein paar allgemeinere Saisonaussagen treffen könnten? Oder sagst du auch noch, naja, ein bisschen warten müssen wir schon noch?
Für ambitionierte Clubs oder ich sag mal die professionellsten oder von über die wir vorher gesprochen haben, wo wir sagen, die werden auf jeden Fall oben mitspielen, die es jetzt nicht tun, und da sind wir wieder bei Frankfurt zum Beispiel, ist nach 6 Spieltagen, kann man sagen, ist der Start einfach nicht gelungen. Also das sind 6 Spiele, sind am Ende eigentlich 18 Punkte, die du auf dem Konto haben könntest. Und du hast 9 jetzt in dem Fall. Das ist einfach zu wenig. 3 Niederlagen auf dem Konto sind zu viel. Und von daher, es kommt so ein bisschen drauf an, über wen und was du sprichst. Also ich würde jetzt zum Beispiel KZS Jena und die SGS Essen noch nicht als Absteiger betiteln, weil es dafür zu früh ist. Mhm. Aber man kann ganz klar sagen, für Frankfurt ist der Start einfach nicht gut gelaufen. Für Wolfsburg gerade so. Also ne, die Ansprüche einfach der Vereine sind da, glaube ich, sehr wichtig. Aber im Großen und Ganzen können wir da jetzt mit dieser Tabelle keinen Teufel an die Wand malen und aber auch noch keine Titelträgerinnen. So.
Ja, sehr gut. Holst du uns ein bisschen zurück auf den Boden, wenn die Gedanken schon.
Ne, Freunde, jetzt mal schön wieder hier Piano.
Ja. Eine Sache, wo es kein Piano gegeben hat, um hier mal erste Liga kurz abzuschließen, wenn das in Ordnung ist. Ganz kurzer Blick in die zweite Liga. Da geht's auch wild zu sich teilweise. Speziell bei einem Spiel. Stuttgart gegen Mainz. Ey, es hat zwischendurch 0-4 gestanden aus Stuttgarter Sicht und die haben das Spiel einfach noch gedreht zum 5-4.
Geil.
Also, da geht's ordentlich ab. Und was man auch sagen muss, mit Blick auf Viktoria Berlin, also das sind wirklich die Meisterinnen der Unentschieden. Das sind jetzt, also das Spiel gegen Meppen wurde abgesagt, verschoben, wird jetzt im November nachgeholt. Deswegen haben sowohl Meppen als auch Viktoria Berlin ein Spiel weniger als die anderen Teams. Deswegen ist es bei Viktoria jetzt halt so, aus 6 Spielen 5 Unentschieden.
Puh.
Das ist, ja.
Freunde. Weil man auch, ja, aber gegen Sand kannst du, glaube ich, mal unentschieden spielen.
Gegen Sand ein Unentschieden zu holen ist total krass, weil die halt Tabellenführerinnen sind so. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen dieses Gefühl, Junge, wann kommt denn jetzt mal dieser erste?
Könnt ihr mal bitte eure Stadionsprecherin hier ein bisschen was bieten? Sie ist extra in der Nacht, am frühen Morgen aus Bremen nach Berlin gereist. Mein Gott.
Ja, war schon echt richtig toll und es war wirklich ein fantastisches Spiel und manche Spielzüge sind da echt grandios. Aber ja, das sehen, glaube ich, alle auch so. Da dürfen mal 3 Punkte bei rumkommen. Aber eben dieser eine Punkt gegen die Tabellenführerin ist auch einfach krass.
Und sonst so?
Du hast gerade eben gesagt, keinen Teufel an die Wand malen. Das hat Essen offenbar getan, denn die SGS trennt sich von Trainer und Teamchef. Unter der Woche ist es schon passiert, also vor der Partie gegen Leipzig, nach diesem 0:8 gegen Wolfsburg eben. Trainer Thomas Gerstner und Teamchef Robert Augustin müssen gehen und die hatten ja gerade erst im Sommer ihre Positionen bekommen und angefangen. Es sei nach ausführlicher Analyse der aktuellen Situation passiert, heißt es von der SGS. Bis auf Weiteres übernimmt die Co-Trainerin Jessica Wissmann und da bin ich sehr gespannt, ob sie das vielleicht dauerhaft für die Saison übernehmen wird und was eben bei der SGS passiert, denn ja, ich bin immer nicht so ein großer Fan davon, TrainerInnen so früh zu entlassen, aber bei der SGS war es halt einfach, das hat nach nicht viel ausgesehen da, ehrlich gesagt.
Und auch da wahrscheinlich Ansprüche einfach ganz anders gesetzt an diese Saison und dann läuft das so, wie es nicht laufen soll, mit einem Pünktchen auf dem Konto, noch nicht einmal gewonnen, nach 6 Spielen mit einigen Aufsteigern, das darf man auch nicht vergessen. Nee, das sollte so nicht laufen. So viel dazu. Wie es auch nicht laufen sollte übrigens, hat das Spiel zwischen Köln und Leverkusen gezeigt. Am 5. Spieltag, also schon vor einer guten Woche, da gab es das Rhein-Derby. Schön, so am Abend, schön mit Flutlicht und so. Ja, nach 36 Minuten war es dann sehr dunkel, weil beim Stand von 1:0 von Köln ist das Flutlicht ausgefallen und konnte auch nicht mehr angeschaltet werden. Also quasi alle in die Kabine, aber auch nicht mehr wieder rausgekommen. Das Spiel musste abgebrochen werden und jetzt steht fest, es wird beim Stand von 0:0 neu angepfiffen und am kommenden Donnerstag, am 16.10. eben wiederholt. Das ist unter vielen Aspekten irgendwie ein bisschen strange. Zum einen nicht so cool, weil die Kölnerin relativ kurz danach gegen die Bayern ran müssen. Also die harte Belastung, da ist ein Riesenthema. Zum anderen kann sich Köln, finde ich, eigentlich auch sehr laut einmal beschweren, denn beim Stand von 1:0 wurde abgebrochen. Jetzt wird bei 0:0 wieder angepfiffen. Entschuldigung, wer gibt denen denn das Tor eigentlich zurück, was vielleicht über das komplette Spiel hätte entscheiden können? Und wenn die jetzt verlieren, das Wiederholungsspiel, ja dann, weiß ich nicht, möchte ich keine Interviews mit den Köln-Spielerinnen führen. Ja. Das stelle ich mir hart vor. Andererseits Leverkusen, ja, denkt sie jetzt auch so, können wir machen. Legen wir wieder los. Aber auch die haben ein starkes Programm, ne? Also da kommt dann irgendwie noch Wolfsburg, die TSG und so weiter und so fort. Es ist nicht ohne.
Nee, ist überhaupt nicht ohne. Und irgendwie, ich habe erst gedacht, so, oh ja, dann hat man es halt schnell abgehakt, schnell wieder neu angesetzt, schnell wieder abgehakt. Aber irgendwie ist es halt doof für alle. Naja, doof für alle ist auch das folgende Thema, denn kein Spieltag vergeht, ohne dass wir über neue Verletzungen sprechen müssen. Am Freitag hat es Giovanna Hoffmann erwischt von Raba Leipzig. Sie hat, wie viele, viele andere auch, einen Kreuzbandriss erlitten. Ich habe sie tatsächlich in Bremen im Stadion getroffen, mit Lara Marti zusammen, auch von Leipzig. Da liegt sie schon auf Krücken rum, also noch nicht operiert. Es dauert ja mal ein bisschen, bis es abgeschwollen ist, aber sie wird halt einfach wahnsinnig lange fehlen. Was dann auch fürs DFB-Team schwierig ist und Christian Wück wieder vor Fragen stellt, wen er stattdessen dann nominieren wird. Genauso auch Caro Simon, also nicht ganz genauso, vom FC Bayern. Die hat sich einen Muskelfaserriss unter der Woche zugezogen im Spiel in Barcelona in der Champions League eben. Und ich finde es schon wirklich, wirklich krass, weil ich meine, klar, dass Verletzungen ein Thema sind, das wissen wir, die kommen immer wieder vor. Aber aktuell fühlt es sich wirklich, ich habe das ja in der vorletzten Woche, glaube ich, auch schon gesagt, es passiert immer, also aktuell fühlt sich das so nach so viel mehr nochmal an als sowieso schon. Das finde ich echt krass. Und weil jemand mir genau zugeschickt hatte, einen Link zu einem Artikel, wo da eben eine Verbindung auch zur Menstruation gezogen wird. Ja, da gibt es Studien zu, dass eben gerade während einer bestimmten Phase, ich weiß gerade leider gar nicht, welche Phase im Menstruationszyklus das ist, die Wahrscheinlichkeit, einen Kreuzbandriss zu erleiden, noch mal höher ist. Aber da ist eben die FIFA auch dran, noch mal an der Studie und so weiter. Also es ist ein Thema. Und ich habe mal für den Deutschlandfunk da auch was zugemacht zu Zyklus und Fußball und so weiter. Also vielleicht packe ich den Link in die Shownotes, weil das ist einfach ein Thema und dann eben auch andere Anatomie und so weiter und so fort. Aber dass es jetzt noch mal so akut ist, ist krass, müssen wir weiter einen Blick drauf behalten.
Gute Besserung auf jeden Fall. An dieser Stelle, vor allem das Mistwetter kommt ja noch, wo man so schön wegrutscht und so weiter und so fort. Hoffentlich bleiben da soweit alle Beine heile und werden vor allem schnell wieder heile.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Es wird wieder königlich. Champions League steht an. Die Wolfsburgerinnen starten in den zweiten Spieltag gegen Vålerenga. Es hört sich für mich immer so ein bisschen spanisch an, ist aber aus Oslo. Ist ein norwegischer Verein. Ich weiß, dass wir, glaube ich, in der letzten Champions League-Saison so ähnlich darüber gesprochen hatten. Ja. Ich hatte noch Vålerenga gesagt. Ja. Und es ist
ich glaube, wenn man Vålerenga ausspricht mit diesen...
Dann so.
So, aber trotzdem, der Vibe bleibt trotzdem irgendwie spanisch.
Der Vibe bleibt. Naja, gut. Aber mal sehen, ob die Wölfinnen also erfolgreich weitermachen wie am ersten Spieltag. Bayern hat es auch wieder nicht gerade leicht, müssen gegen Juve ran. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Dann wiederum, oder zumindest zu Hause. PSG empfängt Real Madrid und Roma Barcelona. So viel also zur Königsklasse.
Da sind ein paar richtig geile Partien mit dabei. Aber die gibt's am Spieltag Nummer 7 in der Bundesliga der Frauen auch. Da haben wir die SGS Essen gegen die TSG Hoffenheim. Spannend, was da passiert. Hoffenheim ja in ganz anderen Gefilden unterwegs als die Essenerinnen. Aber vielleicht gelingt die Überraschung. Dann haben wir auch noch den ersten FC Nürnberg gegen den SC Freiburg und den HSV gegen den Carl Zeiss Jena. Das ist ein Duell, was eben auch in gewisse Richtungen deuten könnte, was dann Abstieg angeht. Am Sonntag gibt es dann 4 Partien, denn wir haben kein Montagabendspiel, weil ja dann Länderspielpause ist. Genau, Sonntag dann also Union gegen Leipzig, Frankfurt gegen Werder, wieder ein direktes Tabellenduell, Bayern gegen Köln und Leverkusen gegen Wolfsburg. Das könnte auch wieder so ein Highlight-Spiel sein, wo eben 2 Top-Teams, die da oben mitmischen wollen, aufeinandertreffen und auch da wieder möglicherweise eine saisonbestimmende Richtung könnte das annehmen.
Ja, denn dann steht diese Tabelle auch erstmal für gut 2 Wochen. Länderspielpause steht an. Wir haben es schon ein paar Mal angekündigt. Den Kader dafür hat Christian Wirk, der Bundestrainer, übrigens, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich schon bekannt gegeben. Am Dienstag wird dieser dann nämlich bekannt gegeben. So rum, nochmal. Aber da wir, wie ihr wisst, ganz transparent sind und eben schon Montagabend aufnehmen, können wir damit jetzt noch nicht dienen. Aber wir haben die Länderspiele für euch im Blick, wir haben den Kader für euch im Blick. Schau mal, was für Überraschungen da gibt, wenn es Überraschungen gibt. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Hoffmann auf jeden Fall ersetzt werden muss. Ich bin gespannt, aber nächste Woche gibt's ja schon noch ein Interview, ne, mit jemandem, der vielleicht dann auch dabei ist.
Ja, nämlich mit Vanessa Fudalla von Leverkusen, die da jetzt am Wochenende schon wieder ein krasses Tor auch hingelegt hat. Dafür ist sie ja sehr, sehr bekannt. Also wenn ihr Fragen habt, schickt's uns sehr, sehr gerne, schreibt's uns in die Kommentare. Bei Spotify geht das, bei Podigy geht das auch und natürlich bei Instagram @frauen.fußball.podcast. Hinterlasst auch gerne Bewertungen, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich muss ehrlich sagen, Miri, ich habe jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, als wenn jetzt nächste Woche schon Länderspiele wären. Aber nee, ist noch nicht erst bei der 7. Spieltag noch.
So
aber
ist es, genau.
Das Interview steht noch an. Mit Vanessa Fudalla, das steht schon bald an, genau. Freue ich mich drauf. Das wird sehr, sehr cool. Die ist tatsächlich schon relativ lange gefordert worden von euch HörerInnen da draußen.
Na dann bekommt ihr sie jetzt endlich. Also freut euch drauf, Nina. Es war mir eine Freude. Danke für deine Zeit und deine Expertise.
Same, same to you. Das war sehr, sehr schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich muss mich jetzt wirklich von diesem Wochenende erstmal ein bisschen erholen. Es war viel hin und her gefahren, viel Aufregung, viel los. Aber toll.
Ab auf die Couch Fußball gucken, ne?
So. Mach's gut, liebe Miri. Ciao, ciao. Und ihr da draußen auch.
Ciao. Macht's gut.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.